Probe des Eltern- und Lehrerchores der Waldorfschule Wien-Mauer für das Konzert zum 100-Jahr-Jubiläum der Waldorfschulen. Am 11., 12. und 13. September 2019 wird die Friedensmesse von Sir Carl Jenkins mit dem Titel »The Armed Man – A Mass for Peace« unter der Leitung von Stefan Albrecht im Odeon in der Taborstraße im 2. Wiener Bezirk aufgeführt. Wenn die Friedensmesse im einstigen Börsensaal für landwirtschaftliche Produkte erklingt, ist es fast auf den Tag genau 100 Jahre her, dass die erste Waldorfschule Anfang September 1919 in Stuttgart ihre Pforten öffnete. Den Anstoß dazu gab Emil Molt, Direktor der wirtschaftlich sehr erfolgreichen Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Er wollte eine Schule für die Kinder der bei ihm beschäftigten Arbeiter errichten lassen und betraute den Österreicher Rudolf Steiner mit der Aufgabe, die pädagogische Struktur für die Schule zu erarbeiten.
Der dann in kurzer Zeit, erstaunlich kurzer Zeit, die Fundamente dieser Schule gelegt hat. Also Steiner wurde, um es etwas überspitzt zu sagen, in ein Unternehmen neue Schule hineingezogen. Und hat sich dann aber sehr intensiv in die Sache hineingekniet, hat an den Konferenzen dieser Schule in Stuttgart regelmäßig teilgenommen und sozusagen den Rahmen und die Strukturen dieser Schule im Dialog mit seinen Anhängern und Lehrern zugrunde gelegt.
Der Erziehungswissenschaftler Heinrich Ulrich setzt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Waldorfpädagogik auseinander und hat 2015 eine kritische Einführung verfasst, die die Erziehungs- und Unterrichtsmodelle in Waldorfschulen und Kindergärten präsentiert. Von der kollegialen Organisation der Schule über das ganzheitliche Curriculum und das langjährige Klassenlehrprinzip bis zur goetheanistischen Lehr- und Erziehungskunst. Einer seiner grundlegenden Kritikpunkte ist eng mit der Persönlichkeit Rudolf Steiners verbunden, der als Quereinsteiger die Pädagogik an der ersten Waldorfschule entscheidend beeinflusste.
Er hat zunächst in seiner Wiener Zeit sein Salär als Hauslehrer verdient. Und er hat auch journalistisch einige kleinere Beiträge über die damaligen Schulreformen in Richtung Realschulen geschrieben. Aber als Theosoph und Anthroposoph, also als weltanschaulicher Führer, hat ihn zunächst Erziehung nicht in besonderer Weise interessiert. Er hat im Jahr 1907 einen Beitrag über die Erziehung des Kindes aus der Sicht der Geisteswissenschaften geschrieben. Der hat aber keine Wirkung gehabt. Und Steiner hat sich, denke ich, auch gar nicht so als Gründer einer Schulbewegung gesehen. Er hatte keine Kontakte zu den Reformpädagogen der damaligen Zeit. Er war überhaupt in gewisser Weise eine ambitionierte Außenseiterfigur.
Und in der Tat, er hat praktisch keine Kenntnisse, wissenschaftliche, schon gar nicht, was Pädagogik angeht.
Der deutsche Religionshistoriker Helmut Zander, der seit 2011 als Professor für vergleichende Religionsgeschichte und interreligiösen Dialog an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg lehrt, hat 2011 eine Biografie Rudolf Steiners veröffentlicht. Er sieht, wie Heiner Ulrich auch, die anthroposophische Lehre Rudolf Steiners und seine schulpädagogischen Ansätze in einem kritischen Licht.
Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, war über lange Jahre Mitglied der Theosophischen Gesellschaft gewesen und die hatte eine zentrale Idee. Es gibt eine übersinnliche, eine geistige Welt, die soll man erkennen können und das ist für die Waldorfpädagogik wichtig, man soll sie auch praktisch anwenden können. Das hat konkret zur Folge, dass Steiner beispielsweise der Meinung war, der Lehrer oder die Lehrerin müsse eigentlich eine Art Priester sein. Das ist aber der Zeitgeist von damals. Man hat sich an starken Lehrerpersönlichkeiten orientiert und natürlich kann das missbrauchbar sein. Steiner war zum Beispiel der Meinung, damals 1919, 20, der Lehrer oder die Lehrerin dürfe durchaus, ich zitiere Steiner, ein bisschen prügeln, aber auch das war Zeitgeist. Auf der anderen Seite war Steiner der Meinung, dass man Kinder sehr fördern soll und auf sie eingehen soll. Deshalb finde ich, ist Waldorfpädagogik von ihren Ausgangspunkten her ein Zwitterwesen, hochautoritär auf der einen Seite und kindorientiert auf der anderen Seite. Und man muss halt sehen, welche dieser Dimensionen dann zum Tragen kommt.
Weltweit werden heute über 1140 Waldorfschulen gezählt. In Österreich sind es 20 an der Zahl. In Deutschland gibt es über 240 Schulen, in denen nach der Schulpädagogik von Rudolf Steiner unterrichtet wird.
Innerhalb von 50 Jahren hat sich die Zahl der Waldorfschulen hier in Deutschland verzehnfacht. Also das ist schon sehr erstaunlich und es ist auch ein Glückwunsch wert. Also die Schule ist erfolgreich, das kann man gar nicht bestreiten. Nur die Bedingung für diesen Erfolg ist, dass die Waldorfschulen ihre Elternschaft gefunden haben. Man muss sich ja vorstellen, dass hier der Staat keine Schulen gründet, sondern dass Waldorfschulen durch Elterninitiativen gegründet werden. Also es muss sozusagen viele Eltern geben, die die Waldorfschule für die beste Schule für ihr Kind halten. Und diese Elternschaft, die ist mittlerweile empirisch auch gut erforscht worden. Also das ist eine hochbildungsaffine Elternschaft mit hohem kulturellen Kapital.
Die meisten Eltern, so der Erziehungswissenschaftler Heiner Ulrich, stellen sich unter der Waldorfschule eine reformpädagogische Schule vor, die den Kindern selbstbestimmtes, individuelles Lernen ermöglicht. Aber das stimme nur zum Teil.
Es gibt kein Lehrbuch in der Waldorfschule. Es gibt stattdessen Epochenhefte, in die die Schüler Eintragungen machen, die der Lehrer vorher an der Tafel festgehalten hat. Es gibt so etwas wie eine altertümliche Lernkultur. Und wenn es kein Lehrbuch gibt, dann sind die Waldorfschüler im Internet, weil irgendwann ja auch eine Abschlussarbeit stattfindet und informieren sich sehr individuell. Es kommt eben darauf an, welche didaktische Konzeption den Epochenunterricht zugrunde liegt. In den früheren Schuljahren vergeht ein großer Teil des Epochenunterrichts durch Rituale, Begrüßungsrituale, Vortragen der Sprüche, die jeden Morgen eher so an eine frühere Konfessionsschule erinnern.
Stellen sich bitte alle auf die Tische herauf.
Geschichtsunterricht einer 10. Klasse an der Freien Waldorfschule Salzburg. Am Beginn seines Unterrichts lässt Reinhard Krugger die Schüler und Schülerinnen auf ihre Tische steigen.
Zuerst begrüßen wir uns nochmal. Grüß Gott, 10. Klasse.
Grüß Gott, Herr Krugger.
So, wir greifen jetzt das auf, was wir vorletzte Woche gemacht haben. Nämlich, wir üben nochmal dieses Aufrichten, ja?
Thema des Unterrichts an diesem Tag sind die großen Entwicklungsschritte der Menschheit. Beginnend mit der körperlichen Evolution, dem Aufrichten der Hominiden. Die Schüler und Schülerinnen sollen dieses Aufrichten physisch auch selbst nachempfinden.
Zuerst ist es lustig, aber das Aufrichten braucht volle Konzentration. Und dann nach oben schauen, dass sie wirklich jetzt ganz in die Aufrichte gehen, diesen Lichtmarionettenfaden, der sie nach oben zieht. Und spüren Sie mal, wie das geht, dass man sich aufrichtet und sich in ein Verhältnis zur Schwerkraft, die uns nach unten zieht. Gut, und jetzt den Morgenspruch. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern.
Ja, also es gibt an keiner Schule, denke ich, so heterogene Lehrerschaften wie an der Waldorfschule. Wir haben an der Waldorfschule zunächst den Klassenlehrer als Lehrertypus, der von der 1. bis zur 8. Klasse seine Klasse führt und zwar allmorgendlich den Epochenunterricht hält, auch in 8 Fächern, man kann sagen 8 Jahre lang 8 Fächer, das ist singulär. Schulgeschichtlich erinnert das eher an einen Volksschullehrer des späten 19. Jahrhunderts, aber das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, es ist einfach ein Unikat. Und dieses Klassenlehrerprinzip ist eben auch in keiner anderen reformpädagogischen Schule so ausgeprägt, über 8 Jahre ausgelegt wie an der Waldorfschule. Und die Befragung der Absolventen zeigen einerseits, dass 2/3 etwa mit diesem Klassenlehrerprinzip ganz gute Erfahrungen gemacht haben, 2/3 der Schüler. Aber es kommt so langsam auch an seine Grenzen, dadurch, dass sich eben auch Kindheit heute sozusagen verkürzt hat, Pubertät und Adoleszenz früher beginnen.
Auch wenn der Erziehungswissenschaftler Heiner Ulrich das autokratische System des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin in der Unterstufe als altmodisch und weitgehend überholt kritisiert, so muss er dennoch den schulischen Erfolg der Waldorfschüler anerkennen. Waldorfschüler machen im Schnitt häufiger Matura als der Durchschnitt ihrer Altersgruppe und schneiden zumindest nicht schlechter ab als Absolventen und Absolventinnen der Regelschule. Das bestätigt auch Helmut Zander.
Man kann das vielleicht gut an der österreichischen PISA-Studie ablesen, an denen auch die Waldorfschulen teilgenommen haben. Und die Ergebnisse sind grosso modo nicht schlechter als in den öffentlichen staatlichen Schulen. In den Naturwissenschaften, überraschenderweise vielleicht, sind sie sogar besser als die öffentlichen Schulen.
Dennoch gibt Helmut Zander Eltern keinen eindeutigen Ratschlag, ob sie ihr Kind in eine Regelschule einschreiben oder ihre Entscheidung zugunsten einer Waldorfschule treffen.
Man kann Eltern nicht aus der Verantwortung entlassen, sich eine Schule ganz genau anzusehen und dann zu entscheiden, ob es eine gute Schule ist. Dazu kommt, dass die Unterschiede zwischen Waldorfschulen und öffentlichen Schulen in den letzten Jahren geringer geworden sind. Viele öffentliche Schulen haben Konzepte adaptiert, die eigentlich aus der Reformpädagogik kommen. Etwa der Verzicht auf Zeugnisse in frühen Klassen, die Einbindung musischer, handwerklicher Praktiken. All diese Dinge findet man auch häufig an öffentlichen Schulen. Und deshalb ist die Frage schwieriger geworden als früher. Soll ich mein Kind auf eine Waldorfschule schicken?
Heiner Ulrich hat die Waldorfelternschaft über viele Jahre empirisch untersucht. Die Waldorfeltern sind weitgehend deutschstämmiger Herkunft und haben, so der Erziehungswissenschaftler, zu 75% Hochschulreife, also Abitur, Matura und ähnliches. Darüber hinaus engagieren sie sich im Besonderen dafür, ihren Kindern den Weg zu deren Selbstverwirklichung zu ebnen.
Naja, die Waldorfschule kann man auch als einen Ort zivilgesellschaftlichen Engagements bezeichnen. Allerdings engagieren sich die Eltern dann nicht für die Gemeinschaft aller, sondern für den Bildungsweg ihres Kindes. Aber ehrenamtliches Engagement ist da sehr stark ausgeprägt.
Dementsprechend milieuspezifisch ist auch die Schülerschaft der Waldorfschulen ausgeprägt. Das zeigen die Absolventenstudien.
Und sie realisieren im Wesentlichen auch die Bildungswünsche ihrer Eltern. Sie brauchen dazu in den späteren Schuljahren häufiger Nachhilfeunterricht als die Schülerinnen und Schüler im Regelschulsystem, weil sie ja lange auch ohne die Rückmeldung von Noten gelernt haben und dieses ambitionierte Ziel des Abiturs, der Matura, verfolgen.